Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In der Kunstszene kommt gerade einiges in Bewegung. Da ist zum einen die kritische Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und die Diskussion über die Rückgabe geraubter Kulturgüter. Zum anderen geht es um die kulturelle Vielfalt, zum Beispiel im Programm oder beim Personal. Strukturellen Rassismus zu analysieren, Privilegien der weißen Mehrheitsgesellschaft bewusst zu machen und neue Perspektiven zu eröffnen, das hat sich die Weißseinsforschung zur Aufgabe gemacht. Was dahinter steckt und wie die Methode in die Museumspraxis umgesetzt wird, darüber berichtet Dörte Hinrichs.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King am 28. August 1963 vor mehr als 250.000 Menschen beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit.
Wir haben 2020, dass man immer noch über Rassismus auch sprechen, das finde ich wirklich krass, das verstehe ich auch wirklich nicht. Es gibt etwas zu spüren, dass wahrscheinlich nicht alle, aber dass wir auch wirklich diskriminiert werden, dass die Schwarze hier wirklich nichts zu suchen haben, so ungefähr.
Virginie Kamsche, Mitbegründerin des Afrika-Netzwerkes Bremen.
Ich denke, dass ein Museum für Gegenwartskunst, was das MMK in Frankfurt ja ist, auch wirklich den Auftrag hat, sich den gegenwärtigen Fragestellungen und Themen zu widmen. Und das war auch der Grund, warum wir 2018 die Ausstellung gemacht haben, Weil ich nun mal hier lebe. Eine Ausstellung, die untersucht hat, anhand von künstlerischen Arbeiten, den strukturellen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland.
Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für moderne Kunst MMK in Frankfurt am Main.
Im Gespräch zwischen Frau Kamsche und anderen Kolleginnen und mir ist mir immer wieder aufgefallen, dass das, was schwarze Menschen in ihrer Sozialisierung, in ihrer Erfahrung von weißen Privilegien sozusagen von Anfang an lernen, für weiße Menschen erst verständlich wird durch die kritische Weißseinsforschung. Also das sehe ich als Aufgabe in dieser Theorie, da so eine Brücke zu bauen, zu etwas, was man eben selbst nicht erlebt.
Professor Anna Greve, Kunsthistorikerin an der Universität Bremen und Referatsleiterin beim Senat für Kultur der Hansestadt.
Also kritische Weißseinsforschung untersucht das Paradigma Weißsein als Schlüsselkategorie von Rassismus und hinterfragt es, in dieser Form Privilegien zu erzeugen und damit eben auch Ausgrenzungsmechanismen, vor allen Dingen oft unbewusst.
Weiße Menschen definieren sich also demnach zwar nicht explizit über ihr Weißsein, sehen es aber, wenn auch unausgesprochen, als universelle, neutrale Norm. Für die damit einhergehenden Privilegien, die weiße Menschen bewusst oder unbewusst für selbstverständlich halten, will die kritische Weißseinsforschung hierzulande sensibilisieren, nach dem Vorbild der Critical Whiteness Studies im angloamerikanischen Raum. Die Theorie wird in den USA schon länger in den verschiedensten Disziplinen angewandt, um rassistische Strukturen und Diskriminierungsmechanismen offenzulegen.
Das ist der Unterschied auch zu dem englischen Begriff der Critical Whiteness Studies, dass man kritische Weißseinsforschung als Begriff 2005 eingeführt hat, unter anderem von der schwarzen Literaturwissenschaftlerin Peggy Piesche, um eben dieses Thema explizit in der deutschen Geschichte und im deutschen Kontext zu verorten.
Virginie Kamsche, die 2010 das Afrika-Netzwerk Bremen mitbegründet hat, begrüßt die Ansätze kritischer Selbstreflexion der weißen Mehrheitsgesellschaft, das Bewusstmachen und Infragestellen von Selbstverständlichkeiten.
Von daher finde ich auch wirklich gut, dass die Menschen weißer Hautfarbe sich damit auseinandersetzen. Und wir schwarzen Menschen erleben auch noch heute diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung. Es ist wirklich verbreitet in alle Bereichen der Gesellschaft. Es tut sich was, aber es ist noch nicht genug.
Es geht der kritischen Weißseinsforschung um die Dekonstruktion traditioneller weißer Sichtweisen. Die Perspektiven weißer und nicht weißer Menschen werden hier analytisch voneinander getrennt, um sie gesondert zu Wort kommen zu lassen. Ein Ansatz, der nicht unumstritten ist, weil einige fürchten, er könnte die Gräben vertiefen.
Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Trennung der Perspektiven, schwarze Perspektiven und weiße Perspektiven, für die Analyse unheimlich wichtig ist. Denn die Negierung des Unterschiedes im Leben radiert ihn nicht aus, sondern macht ihn nur eben erstmal unsichtbar oder erzeugt einen blinden Fleck. Das heißt, wenn ich mir klar mache als weißer Mensch, dass ich weiß positioniert bin, erst dann kann ich im Grunde genommen in einen wirklichen Dialog mit einer schwarzen Person gehen, die Rassismus ganz anders empfindet, darüber anders spricht und mich darauf einlassen.
Es ist dieser blinde Fleck, den die Kunsthistorikerin Anna Greve sichtbar machen will. Koloniales Erbe in Museen, kritische Weißseinsforschung in der praktischen Museumsarbeit, lautet ihr Ende 2019 erschienenes Buch. Es geht weniger um die Diskussion über die Rückgabe geraubter Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien, als vielmehr um einen generellen kritischen Ansatz, der alle Museen in den Blick nimmt, nicht nur ethnologische Sammlungen. Der blinde Fleck war auch der Titel einer Sonderausstellung 2017 in der Bremer Kunsthalle. Als erstes deutsches Kunstmuseum hat es die Spuren der Kolonialzeit in der Hansestadt in den Blick genommen. Die Kuratorin hatte als Ausstellungsplakat ein Bild von Emil Nolde ins Auge gefasst, auf dem eine schwarze Person dargestellt ist. Sie zeigte es Anna Greve. Diese wiederum machte den Vorschlag, das Bremer Afrika-Netzwerk mit in die Plakatauswahl einzubeziehen. Virginie Kamsche.
Wir waren alle schockiert, dass sie dieses Plakat von Nolde anwenden wollte, um die Werbung zu machen. Also das war ein Südseebewohner, der so eine Kette am Hals hatte. Und das hat uns sofort erinnert an die Sklaverei. Und solche Bilder haben sie auch gesagt, wenn wir diese Stereotype oder Vorurteile so abbauen wollen, und das ist auch, warum wir uns auch engagieren mit dem Verein, dann sollen wir das sofort sagen, dass das nicht okay ist. Dass wir das wirklich uns nicht wünschen, dass das sowas nochmal reproduziert werden.
Es begann ein schwieriges Ringen um ein Plakat, das sowohl den Ansprüchen der Ausstellungsmacher als auch der schwarzen Community gerecht werden sollte.
Zum Glück haben sie das verstanden. Ich war wirklich diese Kuratorin Julia Binter dankbar, dass sie zu uns gekommen ist und mit uns auch wirklich diskutieren wollen. Dieses Prozess fand ich wirklich, dass er sich gelungen hat, zumindest für dieses Plakat, die überall in Bremen zu sehen war.
Man einigte sich schließlich auf Ernst Ludwig Kirchners Bild von der schlafenden Milli. Ein Kompromiss, der die Mitglieder des Afrika-Netzwerkes nur bedingt zufriedenstellte. Denn
man hat so eine nackte afrikanische Frau gesehen und das war für uns auch schon wieder ein Stereotyp, den wir überhaupt nicht sehen wollten. Also ich sage Ihnen ehrlich, wir dachten, okay, die sollten diese Werbung machen mit solchen Bildern, um Besucher zum Museum zu ziehen. Aber wir dachten, das sind deren Perspektive. Aber für uns, unsere Perspektive war, nee, solche Bilder, das reproduziert auch nochmal Vorurteile. Das führt auch zu Rassismus, zu Ausgrenzung und so. Vor allem auch für unsere Kinder, die auch darunter leiden in der Schule. Und dann, ja, haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben einen Kompromiss gefunden. Das war so ein weißer Fleck auf den Genitalbereichen von der Frau. Und damit könnten die auch leben.
Nicht nur in Bremen, auch bundesweit gibt es inzwischen verschiedene Ansätze, nicht weiße Perspektiven in die Museumspraxis einzubinden und blinde Flecken sichtbar zu machen. Das Historische Museum in Berlin zum Beispiel hat 2016 eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus gemacht, an der erstmals die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mitgewirkt hat. Und das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main zeigt 2018 in der Ausstellung »Weil ich nun mal hier lebe« künstlerisch-dokumentarische Arbeiten von Migrantinnen und Migranten, die zu Klischees geronnene Bilder und rassistische Erfahrungen thematisieren. Und auch aktuell setzt sich die Direktorin Susanne Pfeffer kritisch mit der von Weißen dominierten Museumspraxis auseinander.
Ich denke, dass für ein Museum der Gegenwart auch wichtig ist, dass man ein Bewusstsein darüber hat, dass es natürlich das Museum ein Ort des Zeigens, aber auch des Ortes Nichtzeigens ist. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, sehr wichtig, um letztendlich die blinden Flecke, die natürlich eine Gesellschaft, auch ein Museum und natürlich ein Direktor, eine Kuratorin auch haben, bewusst zu sein.
Und genau das thematisiert auch die aktuelle Ausstellung über Frank Walter.
Frank Walter, ein Künstler, der 1926 in Antigua geboren ist, der in den 50ern nach Europa gekommen ist und ähnlich wie eigentlich seine Zeitgenossen auch aus der Karibik, Franz Fanon oder Stuart Hall, geschockt waren in den 50ern von Rassismus, der ihnen in Europa entgegensprang. Und Frank Walter eine Figur ist, die wirklich ein ganz außerordentlich wichtiges und freies Œuvre geschaffen hat, das jetzt hier erstmals in einem Museum zu sehen ist.
Bis zum 15. November 2020 wird die Frank-Walter-Retrospektive im Kontext mit Werken zeitgenössischer Künstler gezeigt. Frank Walter hatte immer von einer Ausstellung geträumt.
Vorm geistigen Auge die versammelte Menge, wie sie sich lautlos weidet an meiner Kunst. Schweigend vor der Wand, wie gebannt, gehen sie auf in dem, was sie sehen.
Frank Walter war ein vielseitiger Künstler. Er hat Gedichte geschrieben, komponiert und über 5000 Kunstwerke geschaffen. Geschnitzte Holzfiguren genauso wie Landschaftsmalereien. Miniaturölbilder auf Pappe, Papier und Holz, aber auch abstrakte Zeichnungen, oft auf der Rückseite von Fotografien, sowie zahlreiche Porträts und Selbstporträts, die ihn mal als schwarzen, mal als mehr oder weniger weißen Mann zeigen. Denn ursprünglich stammte seine Familie aus Deutschland, ist dann über England in die Karibik ausgewandert, um auf Antigua eine Plantage zu betreiben. Mütterlicherseits war er der Sohn von versklavten Vorfahren. Die Auseinandersetzung mit seiner Herkunft und das Aufspüren seiner europäischen Wurzeln haben ihn tief geprägt, wie auch Tondokumente von ihm belegen.
Ich bin nicht europäisch im familiären Sinne. Doch wie wurde ich europäisch? Ich wurde gezwungen, mich damit zu plagen, ob ich zu jener Familie gehörte oder nicht. Nicht durch irgendeinen Wunsch, zu irgendeiner Familie zu gehören, sondern durch die Anerkennung der Familie, zu der du gehörst und in die du hineingeboren wirst.
Doch diese Anerkennung wurde Frank Walter vom Zweig seiner englischen Familie verwehrt. Er hatte eine gute Schulbildung genossen und leitete 1948 als erster schwarzer Verwalter eine Zuckerrohrplantage in Antigua. Um sich weiterzubilden, reiste er 1953 nach England. Allerdings durfte er sich dort nur als Hilfsarbeiter verdingen, litt unter Hunger und Diskriminierung.
Ich glaube, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die einen permanent durch Zuschreibung auf etwas reduziert, als Schwarzer, als Mann, als aus Karibik stammt, dass es dann natürlich wichtig ist, dass man eigentlich auch trotzdem im Leben es schafft, sich von diesen Zuschreibungen zu lösen und auch frei zu sein und diese Freiheit auch zu nutzen. Und die wird, glaube ich, sehr spürbar und die hat natürlich eine enorme Schönheit, wie ich finde.
Eine Schönheit, die lange Zeit unentdeckt blieb. Frank Walter war nach seinem mehrjährigen Europaaufenthalt, wo er unter anderem auch in Deutschland als Bergarbeiter tätig war, 1961 in die Karibik zurückgekehrt. Anfangs hatte er versucht, Ausstellungsorte für seine Bilder zu finden, es dann aber aufgegeben. Erst 8 Jahre nach seinem Tod, bei der Documenta 2017, wurde sein vielfältiges Werk einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausbildung an Kunsthochschulen, die Präsenz in namhaften Galerien sind oft die Referenzen, von denen sich Museen leiten lassen bei der Auswahl ihrer Künstler und deren Werke. Deshalb plädiert Susanne Pfeffer, Direktorin des Frankfurter Museums für moderne Kunst, auch dafür,
dass man wirklich auch sich von diesen Referenzsystemen lösen muss, dass man dann halt auch irgendwie die Freiheit hat, Werke zu zeigen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht den Parametern der Moderne entsprechen.
Dazu brauchen Museumsdirektorinnen und Direktoren schon auch Mut, gewohnte Pfade zu verlassen und mit klassischen Sehgewohnheiten zu brechen. Nicht nur mit mehr Künstlern aus globalen Kontexten lässt sich der Horizont erweitern, sondern auch mit veränderten Perspektiven auf den klassischen Kanon der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte. Anna Greve, die beim Bremer Senat das Referat Museen, Staatsarchiv, Landesarchäologie und Landesamt für Denkmalpflege, Obere Denkmalschutzbehörde, Kulturgutschutz leitet, führt als ein Beispiel die Kunsthalle der Hansestadt an. Dort, wo die Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande hängen, mit Stilleben exotischer Früchte, mit Porträts von Kaufleuten in kostbaren Gewändern, wird der Reichtum sichtbar, der auf kolonialer Ausbeutung beruht. Und eine Leerstelle.
Es kommen aber eigentlich kaum schwarze Menschen vor und auch das Thema Kolonialismus kommt so in den Gemälden erstmal nicht vor. Und diese Art von Gemälden gibt es aber überall in Deutschland und auf der Welt. Und die Kunsthalle hat die blinden Flecken, die es gibt in der Überlieferung, selbst ergänzt. Neben dem Hauptraumtext hat man aufgenommen eine Reproduktion eines Werkes von William Blake, von einem versklavten Menschen, der erhängt wurde. Also man betritt den Raum und sieht diesen hängenden schwarzen Menschen. Das ist erstmal ein Schock, wenn man eigentlich gewohnt sozialisiert ist, eben diese reichen, schönen Gemälde zu sehen.
Virginie Kamsche vom Afrika-Netzwerk Bremen vermisst auch schwarze Mitarbeiter in Museen. Ein Museumsdirektor auf der Suche nach Fachpersonal hat sie einmal nach einer Podiumsdiskussion angesprochen, ob sie nicht jemanden wüsste, der dafür in Frage kommen könnte. Ihr fiel ein passender Kandidat ein. Allerdings dauerte es mehrere Monate, bis dieser überhaupt den Mut fand, sich zu bewerben.
Ich bin wirklich diesem Direktor dankbar, weil er hat nach Kompetenzen geguckt, nicht nach Hautfarbe. Und bis heute ist der Mann glücklich. Und das zieht auch Publikum. Ich sehe ihn, das ist super. Also seine Familie geht dahin, seine Kinder, seine Freunde und so. Also solche Erfolge, das ist für uns also wirklich toll. Und jedem Museum oder allen Bereichen wünsche ich mir das. Und ich weiß auch nicht, warum das so schwer sein sollte.